Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn man die Predigt schon im Kopf hat, wie ich weitgehend sie im Kopf hatte, während den Liedern, dann findet man einiges wieder. Man findet wieder, dass es um einen allmächtigen Gott geht, dass es um einen kommunizierenden Gott geht, um einen lebendigen Gott. Und um den soll es jetzt auch in der Predigt gehen. Ich möchte da einige Dinge dazu euch weitergeben. Eins noch davor, letzten Sonntag war ja der Samuel Klapproth bei uns und der hat viele gute Dinge gesagt. Wir waren in kleiner Runde versammelt, wahrscheinlich wegen den Ferien. Eins, so eine Sache, die er gesprochen hat, fand ich für mich selber auch, habe ich so nachempfinden können. Da hat er von sich selber berichtet, wie es ihm geht, wenn er Bibel liest. Und er sagt, häufig geht es ihm so, dass man an Stellen kommt und den Eindruck hat, aber das stand gestern definitiv noch nicht in der Bibel. Also dass eben Dinge, einem, auch wenn man es vielleicht schon 10-mal gelesen hat, wieder neu wichtig werden oder neu lebendig werden. Und ich finde, das ist genau das, um was es geht, eben wenn wir mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und es ist für mich auch ein Indiz dafür, dass Gottes Wort lebendig ist, dass es uns immer wieder so geht. Wir lesen bekannte Stellen und uns sprechen ganz neue Dinge an. Und so möchte ich, heute habe ich mir das Thema gewählt, Grundlinien der biblischen Prophetie und vielleicht am Anfang so ein paar Dinge, was ist denn Prophetie überhaupt, über was reden wir denn da? Und ja, mein Satz war eigentlich, Prophetie ist Reden Gottes auf verschiedenste Weisen. Der Wikipedia, der macht das ein Stück allgemeiner, da steht dann drin, Prophetie ist eine Botschaft eines Gottes. Also für mich war schon klar, um welchen Gott es da geht. Aber allgemein gesagt ist es eben Botschaft von einem Gott. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann gibt es ja da verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Dinge werden uns berichtet, wie Gott zu Menschen spricht. Ganz spektakulär und für mich eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist, wie es von Mose eben heißt, dass Gott zu ihm spricht, wie ein Freund zu einem Freund spricht. Also so wirklich, könnte man sich vorstellen, auf Augenhöhe direkt. Die Propheten haben da auch ganz starke Erlebnisse wohl gehabt. Da liest man dann so Sätze wie, das Wort Jahwes geschah zu, und dann kommt der Name. Wie geschieht das Wort Gottes zu ihm in so einer Klarheit, dass er aufschreiben kann und Seiten- und Bücherweise aufschreiben kann, was Gott ihm Klares deutlich gemacht hat. Oder steht da, dies ist das Gesicht, das der und der Prophet schaute. Oder im x-ten Jahr tat sich der Himmel auf und ich sah, so schreibt zum Beispiel dann der Ezekiel. Also der hat ganz starke Eindrücke gehabt, ganz deutliche, reale Eindrücke gehabt, wie Gott ihnen Wahrheiten und Weisheiten und Informationen weitergegeben hat. Sicher auch ganz außergewöhnlich, einmalig, der Sohn Gottes, Jesus von Nazareth, ist auf der Erde unterwegs und er spricht im Unterschied zu vielen anderen ganz vieles im Klartext. Also er spricht und bezieht sich dabei auf den Vater. Er bezieht sich oftmals auf die alten Schriften, aber er bezieht sich oftmals darauf, der Vater im Himmel sagt, oder ich, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Oder so, er spricht ganz vieles Neues. Also Dinge, die bis dahin unbekannt waren, Dinge, die bis dahin verborgen waren, die offenbart Jesus als der Sohn Gottes. Und letztendlich, als Letzten in der Reihe möchte ich den Paulus nennen, der auch von sich behaupten kann, dass er Offenbarung direkt vom erhöhten Christus empfangen hat. Und auch er hat eine ganz besondere Offenbarung gehabt, und ihm ist auch gegeben, das lese ich nachher nochmal vor, das Wort zu vollenden. Deshalb ist heute die Prophetie ein Stück weit anders. Also wenn wir heute Prophetie erleben, wir haben es heute schon erlebt, die Lisa hat uns Psalm 42 weitergegeben. Vielleicht habt ihr vorher gedacht, ihr hättet aber auch denken können, die Lisa hat unter der Woche Psalm 42 für uns oder für mich persönlich empfangen und ich möchte dieses Wort, das sie uns zugesprochen hat, weitergeben. Das ist so eigentlich ein Muster an Prophetie, wie es in der Gemeinde heute stattfindet, dass uns Dinge von Gott her klar werden aus seinem Wort und wir dürfen die einander zusprechen und einander weitergeben. Die Prophetie ist abgeschlossen. Die Prophetie ist in der Bibel, in Gottes Wort vorhanden. Alles, was prophetisch oder im Namen Gottes oder im Auftrag Gottes gesprochen wird, muss sich an diesem Wort prüfen lassen. Deshalb müsst ihr da schauen, wem ihr da zuhört und was da oftmals gesagt wird. Also warum aber Prophetie überhaupt? Gott ist lebendig, kommuniziert und redet. Gott ist allmächtig, deshalb kann er seine Pläne im Vorhinein mitteilen. Gott ist treu, er ändert seine Pläne nicht und seine Zusagen bleiben ewig gültig. Die biblische Prophetie, wenn wir sie lesen, die ist mehrschichtig. Also es gibt Teile, die sprechen die Propheten in ihre Zeit. Der Prophet spricht quasi Dinge für das Volk Israel weitgehend, die gelten für heute und die gelten für morgen. Die sagen, Gott sieht euch im Moment und er kritisiert in euch dies und das. So kennen wir ja viele prophetische Texte. Dann gibt es aber auch eine Schicht, wo eben Gott grundsätzlich und für immer spricht. Er macht grundsätzlich sein Wesen, seine Art bekannt. Und dann gibt es eben viele prophetische Texte, die Ereignisse mitunter sehr weit in der Zukunft vorhersagen. Dinge, die auch heute noch weit vor uns oder vielleicht ein Stück vor uns liegen, aber ich glaube auch weit vor uns liegen. Heute möchte ich nur beispielhaft zwei grundsätzliche Linien in der Prophetie zeigen. Die erste ist so vom Alten Testament her kommend, in die Evangelien hinein bis zu Johannes der Täufer, der ja so als der letzte Prophet genannt ist. Und wo wir eben eine große Erfüllung in dem Messias Jesus von Nazareth sehen. Hier ist in dieser Prophetie, ich habe zwei Stichworte reingeschrieben in die Folie, der Messias oder das Reich Gottes. Und das sind so die Dinge, auf die ich ein bisschen eingehen möchte in dem Zusammenhang. Die zweite Linie ist dann die Linie, die der Apostel Paulus für die Gemeinde aufzeigt. Ich fange mal an in der ersten Linie und möchte da zwei Texte lesen, drei Texte sind es, die Gottes Wesen zeigen. Warum ist er ein Gott, der prophetisch, warum gibt es das Prophetische? Jesaja 44, Abvers 7. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Also Worte über unseren Gott. Bin ich es nicht, der euch eigentlich schon lange Dinge klargemacht hat und der euch Dinge zeigen möchte, wer ich bin und wie ich über euch denke. In Jesaja 46, Abvers 9. Gedenkt des Vorigen von alters her. Denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das werde ich tun. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Land, den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Also ganz klare Zusagen. Unser allmächtiger Gott hat einen Plan über seine Schöpfung. Er hat einen Plan über dem, was passieren soll mit seiner Erde und mit seinen Geschöpfen. Und er wird sich nicht davon abbringen lassen, das, was er sich vorgenommen hat, auch zu tun. Und dann noch einen dritten Text, ein sehr bekannter aus Hebräer 1, den ersten Vers. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und dazu gibt es ein Bild. Ich sehe das ja immer so, die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs. Vieles, was man in Worte fassen kann, kann man vielleicht auch durch eine Zeichnung oder eine Skizze einfacher darstellen und vielleicht auch verständlicher darstellen. Ich finde das Bild nach wie vor sehr gut. Einige von euch haben es in ihrem Ordner vom biblischen Unterricht. Es geht darum, die Bergspitzen der alttestamentlichen Prophetie oder die Bergspitzen der Prophetie zu zeigen. Also wenn wir hier vorne links schauen, da sieht man den Standpunkt der Propheten, die ja, 1700, 600, 500 Jahre vor Jesus Geburt, die ja hier dargestellt ist, gelebt haben und denen Gott Dinge offenbart hat. Und die haben einfach in die Zukunft Dinge sehen dürfen und sie haben Dinge sehen dürfen und andere Dinge nicht sehen können. Also sie haben die Geburt des Messias, sie haben den Tod des Messias, sie haben die Ausgießung des Geistes, sie haben eine Trübsals- und Bedrängniszeit, sie haben einen Messias auf dem Ölberg und sie haben vor allem auch das Reich Gottes gesehen. Dinge, die für sie in der Zukunft lagen, haben sie gesehen und andere Dinge konnten sie noch nicht sehen. Wenn man eben die zwei Dinge, auf die ich besonders rausgehen möchte, anschaut, dann ist es eben die Prophetien auf den Messias hin und das Reich Gottes. Gottes Wirken mit dem Fokus auf Israel, seinem auserwählten Volk. Paulus schreibt im Römer 9, dem Volk Israel, dem erwählten Volk ist die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung, die Väter und dem Fleisch nach der Christus gegeben. Alles kommt aus diesem Volk, alles kommt aus dem Volk Israel. Ich kenne ein Buch von dem messianischen Juden Arnold Fruchtenbaum, und ich finde es sehr gut, wo es um die fortschreitende Christusoffenbarung im Alten Testament geht. Er zeigt da, er redet von circa 300 Stellen, die man darauf hindeuten kann, dass dem Volk und dem Volk Gottes der Messias geoffenbart wurde. Fortschreitend, neue Aspekte kommen je länger, je mehr dazu. Er bezieht sich eben auf die Tora, die Propheten und die Schriften. Er unterscheidet da aus seinem jüdischen Hintergrund ein Stück weit. Und die Offenbarung wird Stück für Stück deutlicher. Die können wir jetzt hier nicht ausführen, aber vielleicht das Buch finde ich eins meiner empfehlendsten außerhalb der Bibel, das man sich mal angucken und lesen sollte. Aus unserer Position der Rückschau, die jetzt eben auch der Herr Fruchtenbaum einnehmen kann, sieht man viele Zusammenhänge klarer in der Prophetie. Also schon auch der Paulus, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 18, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also er konnte anhand von dem Alten Testament und allen Prophetien, die auf den Messias zeigen, beweisen und nachdenken, dass der Jesus von Nazareth der verheißene Messias sein musste. Später steht nochmal, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Also es war für ihn ein sehr wesentliches Thema. Das war auch nicht abzuhandeln, jetzt in 45 oder in 30 Minuten, sondern da war von frühmorgens bis abends Zeit nötig, um das weiterzugeben. Wir kennen aus der Zeit Jesus Probleme im Verständnis. Die Zeitgenossen Jesu, die ja vieles oder genau das Gleiche, das Alte Testament, sehr gut kannten, hatten Probleme, das Erlebte einzusortieren. Also so muss eben Jesus als der Auferstandene den Jüngern zu Emmaus sagen, und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Also auch Jesus selber konnte zeigen den Jüngern, es stand eigentlich alles da, ihr hättet es vielleicht besser wissen können. Er sprach aber zu ihnen, das ist dann am See Genezareth, als er den Jüngern zu diesem Morgensfrühstück nochmal erscheint. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen, eben in den Schriften. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So So steht es geschrieben, dass der Christus leiden und auferstehen und von den Toten am dritten Tage und auferstehen muss von den Toten am dritten Tage. Also beispielsweise sehen die Propheten ja viele Details jetzt nicht. Sie hatten immer Mühe zu sagen, damit umzugehen, es gibt den leidenden Christus und es gibt den siegenden Christus. Sie wussten ja nicht, und es war eben nicht offenbart, hätte auch nicht aus den Schriften klar hervorgehen können, es geht um zweimal kommen Jesu. Sie wussten, der Messias kommt und der eine hat eben den siegenden Jesus und den siegenden Messias erwartet, der die Israeliten befreit, und der andere hat ihn eben dann nur den Leidenden, und der hat dann nur den Leidenden entdeckt und hat dann darüber Mühe bekommen. Als Jesus in der Synagoge in Nazareth war, da zitiert er Jesaja 61 und da schreibt er dann oder spricht er dann die ersten anderthalb Verse und er bricht dann ab bei Vers 2, in der Mitte von Vers 2, und erwähnt eben nicht, was alles da noch steht bei Jesaja, weil Jesus wusste schon, es sind verschiedene Zeitpunkte, wann welche Prophetie zur Vollendung kommt. Er erwähnt da nicht, dass Frieden statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Ruhmesgewand statt verzagten Geist. Er hat Dinge weggelassen, wo er gewusst hat, die kommen erst zur Ausführung, wenn ich das zweite Mal komme, wenn ich das 1000-Jahre-Reich wirklich aufbauen werde. Und im Wandel von Petrus sehen wir zu Pfingsten einen reifen und vollmächtigen Redner. Mir gefällt es da besonders eben zu sehen, wie er heilsgeschichtliche Zusammenhänge plötzlich auslegen kann. Er erklärt an Pfingsten die Erfüllung von Joel 3 und er sieht sogar an der Stelle, wo Joel sagt, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, also den gesamten Geist, auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Da wandelt Petrus das ab in seiner Rede und sagt, an dem Pfingstfest, das wir jetzt erfahren, will ich ausgießen von meinem Geist. Ich will nur einen Teil ausgießen. Im Moment ist nur die Zeit dafür, dass ein Teil davon, schon eine Auswahl, wiederum den Geist Gottes bekommen wird. Und weiterhin legt er heilsgeschichtliche Zusammenhänge aus, die ihm plötzlich inzwischen klar geworden sind. Gottes Ratschluss und Vorsatz werden von ihm mehr und mehr erkannt. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die durch Gott in eurer Mitte getan wurden, wie ihr selbst wisst. Dieser Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Ich finde es gut und für mich sehr relevant, wie man das beim Hören von Petrus sieht, dass Dinge, die durch die Propheten vorhergesagt werden, Stück für Stück ihm offenbart geworden sind. Und es ist für mich auferbauend und tröstlich, zu diesem Gott zu gehören, der Dinge wörtlich und detailgetreu erfüllen kann. Was aber deutlich wird für mich ist, dass eben zum Verständnis der Prophetie braucht es den Heiligen Geist. Also wenn der Petrus, wenn man dem seine Geschichte anschaut, er hat viel Kenntnis gehabt über das Alte und er hat viel Kenntnis gehabt über die Bibel und über die Grundlage, was in den Schriften stand. Aber die Erkenntnis darüber kam erst durch den Heiligen Geist, den er empfangen hat. Das Gleiche lesen wir ja auch von Hanna und Simeon, die von mir auch so mustermäßige Leute sind, die den Jesus ganz zu Beginn, als er im Tempel als kleines Kind noch dargebracht wird, durch den Heiligen Geist erkennen dürfen, hier erfüllt sich gerade Prophetie. So ist das praktisch für mich eine grundlegende Sache. Wir können die Prophetie des Alten Testaments, des Neuen Testaments, der Bibel, wir müssen uns damit beschäftigen, es bedarf der Kenntnis, aber wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich auch Erkenntnis darüber zu bekommen, was das bedeutet. So möchte ich jetzt eingehen auf so eine zweite Sache, die wichtig war. Also die erste Sache war mir das Kommen Jesu, angesprochen von den Schriften her, von langer Zeit, 300 Prophetien darauf, wenn wir Gottes Geist haben und in der Nachschau sowieso, aber auch im Hier und Jetzt, so wie Hanna und Simeon, können wir erkennen, Hier erfüllt sich gerade Gottes Plan, hier erfüllt sich Gottes Prophetie. Und das finde ich eben, wenn wir hier im Saal uns umschauen, wie viele geisterfüllte Menschen da sind, das wäre gut, diesen Geist einzusetzen, sich mit den Schriften zu beschäftigen, mit der Bibel zu beschäftigen, um Erkenntnis über die prophetischen Dinge zu erlangen. Ich möchte jetzt über das Reich Gottes sprechen. Das Reich Gottes, das schon ein ganz großer Begriff ist, der x-mal verwendet wird, von dem wir vieles gehört haben, der in der Bibel vielfachst gebraucht wird. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, Reich des Friedens, 1000-Jahr-Reich, das Basileia Theou, die Königsherrschaft der Himmel. Prophetisch ist die Perspektive vom Alten Testament her ausgeschafft. Also die Propheten sehen, dass es ein Reich Gottes geben wird und es gibt x Texte, die das beschreiben. Vielleicht zwei, die ich mir da rausgesucht habe. In Jesaja 2 beispielsweise steht, dies ist das Wort des Jesaja, der Sohn des Amos schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden hinzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und dass wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Also sicher beschreibt der Text eine tolle Zeit. Wir können es uns momentan nicht vorstellen. Eine Welt, die keinen Krieg mehr lernen muss. Dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden können. Eine Sache, die vor uns liegt, die aber die Propheten schon gesehen haben. Und im Jesaja 25 steht, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge alle Völker ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Das ist unsere Hilfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Also ich finde gerade diese Aspekte, die Nationen sind im Moment mit einer Decke verhüllt. Die können im Moment gerade Gott gar nicht erkennen. Wir sehen das direkt in unserem Umfeld, wie verblendet oder wie zugedeckt vieles ist, dass eben Gott und Gottes Wort mehr und mehr an Bedeutung verliert. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, unvorstellbar im Moment, aber verheißen. Und er wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Auch toll, eine prima Perspektive, im Moment unvorstellbar. Und er wird die Schmach seines Volkes in allen Landen beseitigen. Wenn man schaut, was heute über sein Volk gedacht und gesagt wird, sicher auch eine ganz tolle Perspektive, dass eben ja, Fröhlichkeit, Jubeln und Heil über allem sein wird. Aus den Evangelien kennen wir ja die erste Erfüllung einiger Passagen der Texte. Ich habe vorher schon erwähnt, Jesus hat selber in seiner Predigt in Genezareth irgendwann abgeschlossen und hat gesagt, der Teil ist heute vor euren Augen erfüllt worden, nämlich dass ich unter euch bin. Der andere Teil, der sehr stark hier rein spricht, alle Tränen beseitigt, alles so weiter, hat er gesagt oder hat er nichts darüber gesagt, liegt eben noch sehr stark in der Zukunft. Jesus selber, als er auf der Erde war, spricht sehr oft über das Reich Gottes. Anfangs ganz klar, beispielsweise in seiner Bergrede, die umfasst Inhalte, die im Reich Gottes Relevanz haben. Später in Matthäus 12 lesen wir dann nach seiner Ablehnung als Messias, dass er in Gleichnissen spricht, verklausuliert, nur noch für die Gläubigen. Weil da fragen ihn die Jünger, die haben dann mal in Matthäus 13, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach, euch ist es gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Himmelreichs, diesen aber ist nicht gegeben. Darum rede ich ihnen zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen werden sie sehen und mit hörenden Augen nicht hören, und mit hörenden Ohren nicht hören. Und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt. Also auch das hat eigentlich Jesaja schon vorhergesehen. Mit Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen. Und mit Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Matthäus beschreibt Jesus als den Sohn Gottes, der als Messias für Israel in die Welt gekommen ist, um sein Reich mit dem auserwählten Volk aufzurichten. Das Volk soll nach der Abrahams Verheißung Segen für die ganze Welt werden. Jesus beginnt seinen Wandel und sein Wirken genauso. Er wird so von Johannes dem Täufer angekündigt, weil der Johannes sagt auch, dieser ist, von dem der Prophet Jesaja spricht, der wird es sein, der das Reich Gottes hier aufbaut. Und zu der Zeit fing Jesus an zu predigen und sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es heißt weiter, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte ihnen in den Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett liegt, da berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessenen zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Das sind doch alles Dinge, die dieser endgültigen Schilderung vom Reich Gottes schon sehr nahe kommen. Und es ist eben so, dass Jesus danach auch bei der Aussendung zum Beispiel sagt, geht dort und dorthin, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, geht nicht zu den außerhalb vom Land, geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe gekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus und umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Also lauter Zeichen für das Reich Gottes, wo eben kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird. Jesus tut Wunder, Wunder für alle, auch ohne Glauben. Die Brotvermehrung, die ganzen messianischen Wunder, die nach Jesaja vorhergesagt waren. Ihr erkennt euren Messias daran, wenn Blinde sehend werden, Lahme gehen, Taube hören und Stumme reden. Und immer wieder erklärt Jesus einordnend, was gerade passiert. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt ihnen, das Reich Gottes hat mit mir angebrochen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes, die Königherrschaft der Himmel, ist mitten unter euch. Also durch Jesus Präsenz auf der Erde ist das Reich Gottes angebrochen. Und warum ist jetzt das Königreich nicht durchgebrochen? Warum ist das Reich Gottes heute nicht so spürbar, nicht so erlebbar, eben nicht so, wie es in Jesaja verheißen ist? Und da steht zum Beispiel im Johannes, einige der Oberen erkennen und glauben heimlich an ihn. Um der Pharisäer willen bekannten sie es aber nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre an den Menschen als Ehre bei Gott. Auch der Nikodemus, einer der obersten Juden, der sagt in einem Nachgespräch mit Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Denn Gott ist mit ihm. Und trotzdem, eben aus Menschensucht oder aus den Menschen zu gefallen und ihren Stand zu wahren, haben die führenden Gläubigen in der Zeit Jesus abgelehnt, mit der Konsequenz, dass die Decke der Verstockung über sein Volk aus, über das Volk ausgebreitet wurde. Ohren, die nicht hören, Augen, die nicht sehen, predigt nur noch in Gleichnissen, nur noch im internen Kreis werden Dinge klargemacht. Die Gleichnisse, die dann in Matthäus 13 stehen, die Himmels-, die Reich Gottes Gleichnisse, die haben alle den Aspekt der Botschaft vom Reich, wurde Gewalt angetan. Es wurde was verändert und es gibt jetzt nur noch das Zeichen Jona. Es gibt das Zeichen durch Tod und Auferstehung, bis Jesus dann auch sagt, wir müssen die Werke, in Johannes steht es, wir müssen die Werke dessen wirken, die mich, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir sehen an diesen Aussagen, das Reich Gottes ist daran gebunden, dass Jesus anwesend ist auf der Erde. Das Reich Gottes in seiner Vollendung kann nur da sein, wo Jesus unter ihnen ist. Und das ist der Schlüssel eigentlich dazu, um das verstehen zu können. Wir erleben heute punktuell Reich Gottes. Ich würde sagen, wir erleben das Reich Gottes in einer, ja, auf jeden Fall in einer anderen Ausprägung. Wir erleben Reich Gottes, wo Gläubige zusammen sind. Wir erleben Reich Gottes hier und da. Aber wir erleben in keiner Weise Reich Gottes in der Art, wie es vor uns sein wird, wenn Jesus eben wiederkommt und sein Reich hier auf der Erde aufbaut. Die zweite Linie, die ich noch zeigen möchte, ist eine sehr kurze Linie, aber sie ist eine sehr relevante Linie. Ich habe zu Anfang gesagt, auch dem Paulus als dem Apostel der Nationen, auch dem ist eine Linie, auch dem sind Dinge geoffenbart worden, prophetische Worte geoffenbart worden. Das Evangelium des Paulus, er schreibt selber im Kolosserbrief, ich bin der Diener geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, um das Wort Gottes zu vollenden. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbar ist in seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also in meinem Bild, dieser blaue Teil, der hier eingefügt ist, dieses große Tal, das eben bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu Paulus verborgen war, wird dem Paulus in einer Offenbarung klargemacht. Es kommt eine Zeit, dass der Reichtum unter den Völkern ausgebreitet wird. Christus in euch, Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Als mir das damals klar geworden ist, es ist eigentlich eine ganz andere Sache, die da stattfindet, die auch Jesus in der Weise noch gar nicht gepredigt hat. Da habe ich mir damals gedacht, was zeichnet denn eigentlich die Menschen aus? Was zeichnet die Gemeinde aus? Was ist eigentlich dieses Geheimnis, das dem Paulus geoffenbart wurde? Und ich habe damals 21 Punkte geschenkt bekommen, 21 Stellen, die mir klar gemacht haben, das ist eine andere Berufung als das, was Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat. Und wenn ich da bloß so der Spur nach drüber gehe, dann lesen wir im Zusammenhang, geht es dann um Gott, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln und nicht hier sichtbar auf der Erde. Ein großes Lebensthema, das Paulus für uns in den Briefen aufbereitet. Daher ganz stark ausharren hier in der Fremde. Das ist das Thema für die Gemeinde. Wir sind geistgezeugte Lebewesen. Sein Geist lebt und wirkt unsichtbar in uns. Wir werden Tempel des Heiligen Geistes genannt. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Geistes, des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt. Wir sind seine Kinder, erstmals ein Verhältnis der Sohnschaft nach Epheser 1 und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Wir sind Erben und Hausgenossen. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdliche, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir leben im Glauben auf Hoffnung hin. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und eine Überzeugung von dem, was man nicht sieht. Wir sind ein Schauspiel für die unsichtbare Welt. Denn mich dünkt, dass Gott uns als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Die Gläubigen werden beobachtet. Die Gläubigen werden geschaut, was ist denn das, wenn Gott sich in Menschen gibt durch seinen Geist. Auch für Engel ist es ja noch nicht nachvollziehbar, dass eben Geist Gottes in irdenen Gefäßen unterwegs ist. Das Volk Israel hat immer eine Verantwortung für das Ganze. Der Daniel muss ja darunter leiden, dass sein Volk, obwohl er gläubiger Mann ist, sein Volk in Verstockung und in Verbannung gegeben wurde, obwohl er ein vorbildliches Leben führt. Wir als Gemeinde haben nur die Verantwortung für uns selbst. Verheißung, Ermahnung für Teilgruppen des Leibes gibt es nicht. Alles ist mir erlaubt, nicht alles fördert mich. Ich lebe in der Verantwortung nur meinem Gott gegenüber. Alles, aber was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich habe den Spannungsbogen, in dem ich unterwegs sein muss. Alles ist möglich, nicht alles ist gut. So sieht es ja der Paulus. Aus Liebe verzichte ich auf Dinge, die mir vielleicht möglich wären, aber um der Schwachen willen. Solche Gedanken führt Paulus für seine Gemeinde aus. Wir haben als Gemeinde noch einen Auftrag, einen Teil an Leid zu tragen, das Christus nicht bis zum Ende getragen hat. Wir sind bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Wir sind beauftragt, Leuchtpunkte in der Welt zu sein. Das Licht der Welt ist weg. Jesus ist zurzeit nicht auf der Erde, aber die Gemeinde sind Leuchtpunkte, an denen sich Menschen orientieren können in unserem Umfeld. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir haben einen Auftrag zu predigen, nach außen in die Welt, aber auch einen Auftrag nach innen in die Gemeinde zur Lehre. Und dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch euch mit reinführen in eine Prophetie, die ich ganz persönlich sehr, sehr wichtig finde und die genau für die Gemeinde geschrieben und Gültigkeit hat. Wenn wir sonst in der Bibel immer lesen, in den anderen Propheten, vom Tag des Herrn, der Tag, an dem eben Jesus wiederkommt und das Reich endgültig aufbauen möchte, dann lesen wir beim Paulus in einer Abweichung davon von dem Tag Jesu Christi. Zum Beispiel im Philipper 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Also das Ende der Gemeinde, bezeichnet er als den Tag Jesu Christi. Und ich denke, er macht es bewusst in einer Abweichung dazu, dass er sagt, der Tag Jahwes, den Begriff lässt er da weg, sondern er nennt den Tag Jesu Christi. Im 1. Korinther schreibt er dann so ähnlich, der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und im Philipper 1, Vers 9, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und in aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Also auch dort lebt euer Leben in Verantwortung vor Gott auf dieses Ende hin, auf diesen Tag Jesu Christi. Und wie beschreibt er den Tag Jesu Christi? Das möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch vorlesen und ich möchte euch bitten, das gut zu hören, weil Paulus endet und sagt, das ist eigentlich der Trost für die Gemeinde. Und die Gemeinde in den letzten 2000 Jahren, die hat sich oft an diesen Versen getröstet. Und ich finde, das ist ganz arg wichtig. Es geht darum, dass er den Thessalonichern das nochmal ausführt. Er sagt, ich habe es euch schon mal gesagt, wo ich bei euch war, aber ich sage es euch nochmal. Und er betont es in der Weise, dass er sagt, ich sage euch es in einem Wort des Herrn. Also nicht meine Meinung, nicht mein Gedanke, sondern Gott hat es mir prophetisch geoffenbart. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermutigt euch nun einander mit diesen Worten. Ich möchte da gar nicht viel dazu sagen, aber es ist irgendwo was anderes, als wie uns in allen anderen Propheten der Tag des Herrn, der Tag Jahwes beschrieben wird, wenn Jesus auf die Erde wiederkommt und fest auf dem Ölberg stehen wird. Es ist was anderes, weil hier findet eine Begegnung in den Himmeln statt, also in den Wolken. Er wird die Toten, die in Jesus entschlafen sind und die zu der Zeit Lebenden zusammenbringen mit dem Haupt, dem Christus, in den Wolken. Und das, finde ich, ist eigentlich was anderes als das, was wir hier in den anderen prophetischen Schriften über Israel hören, wenn Jesus wiederkommt. Wann das sein wird, gibt uns keinen Auftrag, das zu spekulieren. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, wann das einzuordnen ist. Und deshalb möchte ich das auch so stehen lassen. Ich möchte sagen, prüft das, wo das für euch stattfindet. Hier war ein kleiner Tipp, deshalb habe ich die Folie gezeigt. So würde ich das aus der Schrift raussehen, dass die Gemeindezeit mit diesem großen Ereignis beendet wird. Und dazu wünsche ich euch eine gute Zeit und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Amen.